Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast, der wie immer Omnibus Halbgarer Machenschaften heißt und in Folge 23 ausgegeben wird. Also 23 Jahre Omnibus Halbgarer Machenschaften, das ist schon mal eine Feier wert. Vielleicht auch einen kleinen Applaus. So. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir sind Erdgeist, das ist diese Person.
Das ist Monoxid, das ist diese Person.
Und wir setzen für diesen Podcast immer alle Hüte ab, die wir tragen. Und denken dann rum und stellen immer wieder erstaunt fest, da hören Leute zu. Das probieren wir heute auch. Wir haben einen Plan.
Das wir haben die Latte das letzte Mal auf dem Kongress richtig hochgehängt.
Ja, du hattest irgendwie 7 Folgen pro Jahr versprochen. Das ist jetzt die erste. Ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, wo die anderen 6 noch herkommen sollen, aber also nicht so viel zu Plänen, die wir machen. Aber der Plan ist folgender. Wir machen 3 Themenblöcke, jeder ist 11 Minuten lang. Und danach haben wir, ich habe hier eine große Stoppuhr vorbereitet, damit du drauf gucken kannst. Und danach gucken wir mal, wo uns das hinführt. Und das Überthema Omnibus halbgarer Machenschaften wird, glaube ich, uns tragen im Sinne von alte Geschichten, die immer noch nicht aufgelöst sind. Also ich meine da so ein Meta zu entdecken. Bist du da?
Das finde ich gut, aber die sollten teilweise auch gar nicht aufgedeckt werden, wenn es so ein bisschen als Mystery noch im Hintergrund läuft, wie in diesen Fernsehserien in den USA, wo immer noch was hinzugefügt wird und nie aufgelöst. So kann man die Leute noch an den Radioempfängern halten.
Das heißt neuartige Rundfunkempfangsgeräte.
Wow. Der Mann ist vom Fach. Ich würde das nicht wissen. Was ist denn eigentlich Moderationstrichter?
Moderationstrichter, das erkläre ich dir später. Das ist eins der ungelösten Radiogeheimnisse. Also an Moderation schreibt man immer im Trichter. So viel kann ich öffentlich sagen. Der Rest muss, das sind wir auch der Folge 23 geschuldet, erstmal im Geheimen bleiben.
Gut.
So, ich drücke jetzt mal hier auf die Uhr. 11 Minuten, los geht's. Erstes Thema, was wir uns heute gefragt haben, ist Kongress damals und heute. Das ist so geil, das klingt schon wie so ein alter Männer-Podcast. So Kongress damals und heute. Nee, aber es ist tatsächlich ein Thema, worüber wir gesprochen haben, was wir darüber gesprochen haben, worüber wir heute sprechen. Was sind denn die unterschiedlichen Motivationen, zu denen man zu so einem Kongress fährt? Oder warum man so einen Kongress macht? Und ich finde das ganz interessant, weil sich das bei mir extrem stark gewechselt hat, weil ich in der Welt angefangen habe zu Kongressen, frühe Nuller, glaube ich, oder mittlere Nullerjahre, so in Berlin noch. Und da waren die Themen, die auf dem Kongress, also nicht, dass ich damals Ahnung gehabt hätte, aber sozusagen die Themen, von denen ich wusste, dass sie im Kongress verhandelt werden, die waren sozusagen sehr klar in ihrer Erzählweise. Und ich bin eigentlich nur dahin gekommen, um dann darüber zu berichten, was über die Themen, die aber schon feststanden und auch deren Ausrichtung, was da gesagt worden wäre auf dem Kongress. Und mittlerweile fahre ich zum Kongress, um Dinge völlig neu zu lernen. Und dieses Mal auch noch, da können wir vielleicht so Seitentangente, ich weiß nicht, ob wir die 11 Minuten dafür auch, ich war heute zum ersten Mal, ich bin schon auf vielen Kongressen gewesen, ich war zum ersten Mal bei einem Meetup zu einem Thema, für das ich mich selbst interessiert und vorher schon informiert hatte. Das ist also nicht so Lockpicking, will ich mal ausprobieren, gehe ich mal hin, sondern da habe ich schon selber ein bisschen Ahnung von und guck mal, ob es andere...
Und konntest du auch beitragen? Hast du dann Dinge gewusst, die anderen Menschen geholfen haben?
Es war eher so ein, sozusagen Leute, die das mögen, treffen sich und reden darüber, wie sie das mögen. Also es war jetzt nicht so, hatte keinen pädagogischen Charakter. Aber hätte ich vielleicht können, wenn jemand Fragen gehabt hätte.
Ja, du weißt ja, wofür ERFA steht, oder?
Erfahrungsaustauschkreis.
Genau. Das ist genau die Idee, dass wir zusammenkommen und hier unsere Erfahrungen mit Technologie austauschen. Das war ja damals zu den Zeiten, als etwas mit Computern zu machen total besonders war. Dann haben die Menschen, die viel an ihrem Computer gespielt haben, aber Dinge nicht wussten, die vielleicht in sehr teurer Dokumentationsliteratur nur verfügbar waren, miteinander ihre Erfahrungen am Gerät ausgetauscht. Willst du erzählen, was das für ein Meetup war, wo du hier warst?
Das ist zu klar. Kann ich dann nachher noch machen, wenn wir dann noch Zeit haben. Aber was ich spannend finde, ist, was du jetzt sagst, das bringt uns ja eigentlich direkt zu einem Punkt, der ganz am Ende erst in unserem Plan steht. So ist das mit den Plänen in der Omnibus halbgarer Machenschaft. Die werden vom Omnibus immer so einfach überfahren. Und zwar, was ich interessant finde, wenn du das sagst, also Erfahrungsaustauschkreis sozusagen im Konkreten, dann vielleicht Kongress auch im weiteren Sinne. Und dann der digitale Independence Day, der versucht, dieses Konzept nach auszutragen. Also Leute, die Ahnung haben, sollen anderen Leuten, die noch keine Ahnung haben oder wollen anderen Leuten, die noch keine Ahnung haben, Dinge erklären.
Du machst einen großen Bogen, aber da gibt es ja...
Entschuldigung, Berufskrankheit.
Da gibt es ja zwischendurch, das ist ja nicht die Leute, die ganz viel Ahnung haben, können jetzt nicht multiplizieren, was sie wissen und einfach ganz viele andere Leute einladen und denen das immer wieder kleinteilig erzählen. Du hast immer noch diese Zwischenschicht von Menschen, die gerne vermitteln wollen, die gerne helfen wollen und noch nicht so viel Ahnung haben, die dann so ein bisschen neue Lehrerstil wie nach dem Krieg, ne, was man am Abend noch gelernt und sich angelesen hat, dann am nächsten Tag noch weiterbringen. So funktionierten unsere Krypto-Partys und die Linux-Install-Partys, wo Menschen auch Erfahrungen mit dem neuen Betriebssystem genommen haben, geguckt, was da jetzt wieder Tolles mit geht, installiert und den anderen, die da interessiert sind, das gezeigt haben und dann zusammen rausgefunden, was sie jeweils noch nicht wussten.
Okay, das wäre ein bisschen anders. Aber lass uns mal zurückkehren zum eigentlichen Thema. Aber wir haben jetzt nur noch 7 Minuten und 22 Sekunden. Ich liebe, dass wir uns einen Plan gebaut haben, wo ich dich so vor mir herpeitschen kann, ausnahmsweise mal. Warum bist du zum ersten Kongress gegangen?
Weil ich von jemandem dahin hergezerrt wurde. Ich bin ja im CCC gelandet, obwohl der so cool ist. Ich war ja zu der Zeit in der Demoszene mehr aktiv als bei diesen Netzwerkcomputer-Hackern und bei uns war in der RBB in Berlin, in der Abendschau war so ein Bericht über diese Hacker, die dann irgendwie so große hässliche beige Boxen ins HKP geschleppt haben. Und ich hatte da so ein bisschen Nase gerümpft runtergeguckt, weil das war der falsche Computer. Weil ich
damals so Was war denn der richtige Computer?
Der richtige Computer war so einer mit einem ARM-Prozessor drin, so ein Archon Archimedes hatte ich gehabt. Dafür habe ich
das war der falsche Computer.
Und der war, ne, sah so ein bisschen aus wie Amiga-Box und war alles
das drin. Das ist der richtige Computer.
Ja, hatte meine Mama, ich nicht. Ich musste mir von meinem Geld meinen eigenen leisten. Und die hatten eben alle die falschen Computer, so riesige Monitore und dann so beige Boxen, das ging gar nicht.
Haben die immer noch?
Ja, nee, inzwischen, guck, du trägst ja auch ein Notebook auf. Aber dann bin ich irgendwie von einem Kommilitonen in den CCC Berlin geschleppt worden und das war im September so, kurz nach Studienbeginn.
Warte mal, du hast im Fernsehen was vom Kongress gesehen und bist deswegen in den Club gegangen.
Nein, ich habe da was gesehen und dachte, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Die sind doof, die haben die falschen Computer. Und danach wurde mir CCC...
Edgar, wir haben noch 5 Minuten und 20 Sekunden und du musst erzählen, warum du auf deinem ersten Kongress warst.
Das will ich dir gerade erzählen. Jetzt bin ich im CCCB gelandet und dort habe ich dann gesehen, das sind ja die gleichen Leute und dann musste ich dann meine innere Widerspenstigkeit gegen diese Posse dort aufgeben, weil mir dort auf einem der Rechner, die da irgendwie eine feste IP-Adresse hatten, ein Account gegeben wurde von jemandem aus dem CCC Berlin, der dann irgendwie auch gemeint hat, naja, dann engagierst du dich aber jetzt auch, komm mal mit zum Kongress, kannst auch gleich engeln. Und das war dann einfach aus meiner ersten richtig eigenen E-Mail-Adresse, die nicht von GMX oder der Universität war, sondern so einen richtigen, die ich ewig behalten durfte, wurde dann innerhalb von 2 Tagen ein Wuff, kommst du zum Kongress, bist der Engel.
Okay. Ich würde sagen, für die juristische Argumentation behaupten, das ist nicht aus eigener Motivation zum Kongress gegangen, das ist mehr oder weniger Shanghai. Ja. Which is fine. So, was war der erste Kongress, zu dem du wirklich freiwillig aus eigener Entscheidung gegangen bist und welche Motivation hattest du dabei?
Das war dann der 17C3 und das waren, alle meine Freunde waren da.
Okay.
Und ich hatte Aufgaben übernommen, die ich dann im nächsten Jahr auch nochmal übernehmen wollte und war dann auch schon in den ersten Strukturen des Chaos Computer Clubs Berlin mit drin verfangen. Das war dann einfach so ein bisschen mitgeschleift, aber nie aus eigenem, ich will auf diesem Kongress was lernen.
So, jetzt bist du ja lange genug dabei, was man sagen könnte. Und es ist ja auch, also eine Gefahr ist ja auch, dass sich alte weiße Männer festsetzen in so Strukturen. Du bist ja jetzt so lange genug dabei, um zu sagen, so, das kann jetzt auch mal jemand anders. Also hier so. Warum, was ist denn deine Motivation, dieses Jahr hier zu sein?
Eine der Motivationen ist es auf jeden Fall weiterzugeben, das, was mir ermöglicht wurde. Weil am Ende, auch wenn ich nicht freiwillig zum Kongress gegangen bin, anfangs habe ich ja echt viel gelernt. Und so mit dem Alter reflektiert man so ein bisschen, welche Chancen einem dort die alten weißen Männer zu der Zeit gebaut hatten. Einfach eine Infrastruktur gebaut, in der dieser Erfahrungsaustausch möglich war. Und über die Jahre hat der sich gewandelt. Der gab ziemlich viele bewusste Entscheidungen, mit welchen Gruppen man hier zusammen Dinge macht auf der Veranstaltung. Wenn du dich erinnerst, waren die ersten Kongresse wahrscheinlich, wo auch du dabei warst. Die rochen noch anders. Die Hackcenter waren eher, was ist denn der höfliche
Term? Na, das Hackcenter.
Es gab mehrere.
Was?
Ja,
gab es Geheimhack-Center?
Natürlich.
Oh mein Gott, in Folge 23 der Omnibus-Halbgarer Machenschaften erfahrt ihr, dass es damals im Berliner BCC Geheimhack-Center gab.
Das war das HKP, nicht das BCC.
Ich war zum ersten Mal im BCC.
Okay. Jetzt hast du, ich wollte irgendwas erzählen.
Ja.
Achso, was über die Zeit passiert ist, ist, dass wir ja dann aktiv versucht haben, auch diesen uns besuchenden Hackern, teilweise noch nicht politisch korrekt orientiert, manchmal sogar der Fehlannahme aufgesessen, sie seien unpolitisch, die Hand gereicht zu zeigen, wie man sich dann mit dem Wissen, mit dieser Materie dann auch engagieren kann, wie man dort genau an der Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft wirklich gute Dinge mit der Erfahrung, die wir austauschen machen kann. Und da bin ich jetzt in dem Alter, wo ich denke, dass ich zurückgeben möchte und mich engagiere, damit dieser Space, den wir uns gebaut haben, einfach weiter besteht.
Du hast eigentlich gar keine Vorstellung davon, wie ein Kongress ist, wenn man ihn nur besucht, oder?
Nee.
Willst du mal?
Ich arbeite ernsthaft dran. Also was auch die wenigsten wissen, ist, dass ich mit so vielen Hüten hier inzwischen auf dieser Veranstaltung sitze von Menschen, die irgendwann gemeint haben, ach, das kannst du auch noch schnell machen und dann rückwärts aus dem Raum sind und dann blieb so eine Aufgabe liegen. Und die haben sich so akkumuliert, die habe ich immer noch mit nebenbei erledigt, bis mir dann aufgefallen ist, dass es so echt viel ist.
Jetzt. Also, liebe Kinder, ne, seid gewarnt. Wenn irgendjemand sagt, hey, jetzt nicht Lust, willst du mal zum Kongress kommen, ist mega spannend, total interessant, lauter normale Leute da. Später sitze ich hier und denkst so, ich würde auch mal gerne zum Kongress, aber irgendwie ist es okay, jetzt ist der 39. Es werden ja digitale Archäologen werden ja mit diesem Podcast sehr viel Spaß haben in vergangener Zukunft. Du darfst jetzt noch eine Voraussage machen. Was wird der Kongress, welche Nummer wird der Kongress tragen, auf dem du als Besucher sein wirst?
Ich hoffe, der, naja, wenn ich dann irgendwann mal 50 bin, das wird dann
letztes Jahr.
Entschuldigung. Dann, das ist so mein Ziel, dass ich dann wirklich nur noch Aufgaben habe, die sich im Vorfeld super erledigen lassen, dass ich hier im Rucksack vorbeikommen kann und mich einfach nur noch in Vorträge setzen, obwohl das passiert ja eh nicht.
Mir fällt auf, dass du die Frage nicht beantwortet hast.
Ja, das war die Idee. Schöne Frage, die Sie da haben, ich beantworte erstmal eine andere.
Aber was ist denn die Nummer, die der Kongress dann tragen wird?
Jetzt mach mich nicht Mathematik machen.
Doch.
Na gut, dann wahrscheinlich die 43.
43, okay, gut. Also ne, ich schreibe das alle mit. Wenn es dann noch Mastodon gibt, schreibt er den Erdgeist an, ob er daran gedacht hat. Also so am besten schreibt ihr, warte mal, oh Gott, 43 ist in 4 Jahren, also im Jahr davor. Also was hast du gesagt, 43? Am 42. Kongress, da schreibt ihr Erdgeist an Tag 4 an, ob er dran denkt, dass er für nächstes Jahr keine Aufgaben übernimmt. Das nehmt ihr euch jetzt sozusagen, schreibt euch in eure neuartigen Rundfunksempfangsgeräte als wie heißt das, To-Do-Erinnerung. Und dann, damit er dann wirklich da auch drauf achtet. Herzlichen Glückwunsch, du bist sehr gut in der Zeit. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden. Fehlt noch was für den ersten Blog?
Wann ist denn dein erster Kongress, wo du mal was übernimmst, was sie nicht mit Arbeit zu tun hat?
Ist schon eine Weile her. Habe ich Jugendhackt moderiert.
Ui.
Zählt, glaube ich. Oder?
Okay. Ja.
Gut. Sehr schön. So, dann weiter geht's. 11 Minuten Zeit.
Du hast die Themenliste. Ich habe gar keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten.
Das ist ja mega Meta. Also so Leute, ne, hier irgendwie Menschen setzen sich hin, erzählen und denken laut und dann zweiter Themenblock, folgende Überschrift. Wie kann man das Rebellische perpetuieren?
Boah.
Was das hat ist so dabei nochmal gedacht?
FAZ-Podcast-Style so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Thema schon mal im Podcast angesprochen haben, aber vielleicht habt ihr es ja gehört. Da gab es diesen einen Post von einem meiner Lieblingshacker aus der FreeBSD-Community, der meinte, dass es zu Zeiten, als diese Open-Source-Bewegung sich emanzipiert hat von der ganzen Software, kriegt man nur von Großkonzernen zu kaufen, die sich leisten können, sowas zu programmieren, dort einen Compiler mit seinem Betriebssystem mitzuliefern und zu sagen, du kannst alles, was du hier gerade benutzt, aus den Sourcen mit herstellen. Das war zu der Zeit ein ultra rebellischer Akt. Das ist heute so Commodity, dass man sich das nicht mehr vorstellen kann. Und viele andere Dinge, die uns damals motiviert haben, in dieser Community uns zu engagieren, eine Rebellion gegen den GILB, also gegen die Post, die uns verbietet, unsere eigenen Modems anzuschließen oder Open-Source-Software zu entwickeln, einfach anderen die Möglichkeit Möglichkeit zu geben, da reinzugucken. Das ist heute kein rebellischer Akt mehr. Heute gibt es ganze Förderprogramme der Regierung, die genau Open Source vorantreiben sollen.
Nur fürs Protokoll, es ist eine gute Sache.
Es ist eine super Sache, weil die Gesellschaft baut da inzwischen größtenteils drauf auf. Ich hatte da so ein Shirt an, was mir eine Schwester mir geschenkt hat, wo drauf stand, what are clouds are made of? Mostly Linux Servers. Mhm. Und das ist schon so ein deutliches Zeichen, dass diese eine Open-Source-Community um den Linux-Kernel und die Distribution obendrauf, dass die so essentiell gerade die technische Revolution mit vorangetrieben haben, die wir hier gerade Internet nennen, sind aber aus einem Akt der Rebellion den anderen Betriebssystemen, für die man hätte Geld bezahlen müssen, entstanden.
Aber das geht ja jetzt nicht mehr, ne?
Und das geht jetzt nicht mehr.
So rebellieren ist, also genau, Server administrieren ist keine Rebellion mehr.
Und das ist, nee, es ist plötzlich nur noch Arbeit. Das ist ein Dayjob, das ist ganz klar umrissen, was man tun muss. Dann sind die ganzen Datenschutzdinge, die da drauf gefallen sind, wo man plötzlich, während man...
Nur fürs Protokoll, auch eine gute Idee.
Auch eine gute Idee, aber die Dinge machen einfach, dass das, was man früher mal schnell hingehackt hat, um so eine Konferenz zu organisieren, was total cool war, hier ist Open Source, machen wir alles, ist plötzlich so ein großer Rattenschwanz. Man muss vorher alle möglichen Erlaubnisse von Menschen einholen, wenn man deren Daten verarbeitet. Das ist jetzt diese Wildwestphase, die noch Spaß gemacht hat, ist vorbei und jetzt ist es irgendwie so wie Beruf. Und dort die nächste Generation davon zu überzeugen, dass sie sich da auch mit Feuereifer engagieren sollen, während sie diesen rebellischen Aspekt gar nicht mehr haben, sich da vielleicht teilweise an der Stelle gar nicht richtig selbst verwirklichen wollen, sondern einfach nur verstanden haben, dass es eine gute Sache ist und sich daran zu beteiligen, so klassisches Ehrenamt, so eine Vereinsbürokratie ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber muss erledigt werden und da gibt es Menschen, die das dann einfach tun, aber die sind jetzt nicht beseelt von dem, oh geil, Bürokratie zahlen mache ich, sondern von einem eher so Metaebene drauf. Wenn ich das aber nicht tue, dann kollabiert dieser Verein oder kollabiert.
Aber ich verstehe es nicht ganz so sagen. Ist es so, dass die, dass, also es klang jetzt ein bisschen, am Anfang dachte ich so, klingt so ein bisschen so, naja, es fehlt so ein bisschen die Rebellion und der Spaß an der Sache und es ist alles notwendig, aber es ist so ein bisschen wie Abwasch. Also es ist geil, wenn ihn jemand macht, es ist gut, wenn man sich darauf verständigt, dass alle den machen, damit es halt nicht schimmelt, aber also es braucht schon eine sehr buddhistische Einstellung, um da Spaß draus zu ziehen. Ich habe manchmal tatsächlich so eine Momente, ich denke, es ist voll gut, wenn man sich als Familie so organisiert, dass alle mal abwaschen. Ist es das, was du meinst? Oder sagst du auch, ja, man müsste eigentlich mal was finden, wo es so Spaß macht, so Sachen kaputt zu machen? Ich dachte übrigens, da bin ich ein bisschen verwirrt auch. Ich dachte, dass KI so ein Ding wird. Also weil das auch wie, also auf einer abstrakten Ebene, bitte nicht auf die Details nagen, aber so, ne, also damals gab es irgendwie Internet, das breitete sich aus. Und das wurde auf eine bestimmte Art und Weise betrieben, die ungeil war. Und dann sind die Nerds gekommen und haben das kaputt gemacht. Und dann haben sie gezeigt, wie man es richtig macht. So. Und ich dachte so, ja, das ist auch so. Das ist jetzt gerade überall. Es wird auf eine Art und Weise betrieben, die echt sehr ungeil ist. So. Also glaubst du, es muss so ein Thema geben, wo man mal rebellisch sein kann? Und kann man Rebellion überhaupt organisieren? Oder?
Präzise. Man kann, also was ich glaube, ist, dass man einen Raum schaffen kann, in dem man nicht auf die Gusche fällt, wenn diese Rebellion daneben greift. Dass man einfach etabliert.
Aber kann man in einem Raum rebellieren? Das ist ja wirklich wie ein Philosophie-Podcast, aber in dem Moment, wo es einen Raum, also einen Safe Space quasi, einen safen Rebellionsspace gibt, ist es dann noch eine Rebellion?
Na, wenn man den Raum bietet und sich dann langsam zurückzieht und sagt, hier, macht mal. Also genau, macht mal kaputt. Und genauso bin ich ja auch im Berliner Club gelandet und dort war dann Internet. Da gab es einen Computer, der ist angeschlossen. Da konnte man einfach dran rumbasteln, rebellieren im Sinne von, das ist jetzt das Netz nutzen und mal irgendwie auch so semi-legale Dinge ausprobieren.
Das heißt, man müsste mal wie steht das im Koalitionsvertrag, eine KI-Gigafactory bauen und dann den Leuten zum Spielen geben?
Ja. Also worauf Monopsid anspielt, ist, dass es für dieses einfach mal basteln und loslegen, während damals so eine Standleitung in den Club sowas wie dreistellig D-Mark gekostet hat und man sich das noch einigermaßen leisten konnte, das zusammenzuwerfen, ist, wenn man heute so mit großer KI spielen möchte, im Sinne von wirklich riesigen Modellen, die man auch nachtrainieren möchte, um mal dran zu forschen, das kann sich so ein Otto-Normalbürger nicht mehr leisten. Also erstmal kommt man nicht an all die Datenmengen mehr ran, mit denen diese Modelle ursprünglich trainiert wurden. Und zweitens sind die Kosten für Speicher eh gerade durch die Decke und für die Server, die man mieten müsste, wenn man nicht sein eigenes Haus jetzt mit den Computern heizen wollte, die da ein bisschen rumcrunchen, ist es einfach nicht mehr so einfach möglich. Also wir sind jetzt gerade wieder so in den, ne, da stehen Mainframes in den Ende der 1970er Jahre, die komplett außerhalb des Bereichs sind, was sich Hobbyisten leisten können. Und das ist so wie gerade das Äquivalent, die Parallele mit, was man gerade braucht, um selber KI in großem Stil zu trainieren. Und ich glaube, das kommt jetzt runter. Die Forschung in dem Bereich des Machine Learnings ist jetzt so gut, dass es dann irgendwann in vielleicht 2-3 Jahren auch möglich ist, nachtrainieren wirklich zu Hause zu machen.
Ich überlege gerade, vielleicht ist es doch die alte Schule, man muss einfach nur noch ein paar Jahre warten, weil es gibt doch jetzt irgendwie Windows 11 und da gibt es ja eh schon diese Zurück zu Linux oder überhaupt zu Linux-Bewegung und es ist ja auch immer, es wird ja immer schwerer, also wenn man jetzt von Windows oder auch, ich glaube OS 10 ist ja auch so, oder Mac OS, Entschuldigung, das zu installieren, ohne eine Online-Verbindung herzustellen. Und dieses, ne, überall ist KI drin, sozusagen, das läuft noch zur Hälfte in der Cloud, das ist ja so eine Rückkehr zu dieser Mainframe, also ne, abstrakt, früher war es so, man hatte keinen Computer, sondern man hatte eine Tastatur und einen Monitor und die Berechnung wurde woanders durchgeführt und da bewegen wir uns ja gerade wieder hin und vielleicht sind wir dann auf deinem ersten Kongress, wenn du einfach sozusagen mal so hier bist, dann wieder an dem Zeitpunkt, wo es der Akt der Rebellion ist, dass man sozusagen die Clients, die man dann, also die, man hat dann keine Computer mehr, sondern KI-Clients, dass man die dazu benutzt, eigene Software zu betreiben. Vielleicht muss man auch noch lange warten. Das ist die richtige Stelle, um zu erzählen, wo ich war. Ich war im Minidisc-Meetup.
Was ist denn eine Minidisc für die jüngeren Zuhörerinnen?
Das ist wirklich sehr witzig, weil eine Person war da, hat erzählt, zu sagen, hat mir eine Stereoanlage gekauft. Damals, da war eine, also Stereoanlage, Kombination verschiedener Musikmachkomponenten. Und da war ein Minidisc-Player drin. Und die Person hatte also dieses Gerät aber nie das Medium gesehen. Und also nie sozusagen, das sind so kleine Scheiben. Also wie eine CD, aber in einer Plastehülle drin und sehr viel kleiner.
Warum sind die eigentlich nichts geworden?
Die sind nichts. Wir haben noch 2 Minuten für diesen Blog, deswegen spare ich euch jetzt. Ihr könnt in einem anderen Podcast von mir Redebedarf, den langen Rant zu, warum ist Minidisc Retrocomputing und warum ist Minidisc meiner Meinung nach gescheitert. Die Kurzfassung ist, weil Sony nicht verstanden hat, dass technische Formate immer dann scheitern, wenn man sie so mit DRM zuballert, dass sie unbenutzbar sind. Und konkret ist, ich habe einen Minidisc-Player, das war einer der Endstücke, der sozusagen die Idee hatte, dass man diese Minidisc auch als Speichermedium, so USB-Stick-mäßig, und um das zu benutzen, musste ich mir auf einer VM einen Windows XP installieren, um die Software Sonic Stage zum Laufen zu bringen, die einzige Software ist, die das ermöglicht. So, daran ist es, glaube ich, gescheitert. Und vielleicht im Größeren auch, vielleicht ist dieses diese vermeintliche, also ich meine das vermehrt zu sehen, dass Leute sich sozusagen für irgendwelche Technologie interessieren, die nicht ganz aktuell ist. Vielleicht ist es auch so ein Rückzug, weißt du, also der Rückzug ins Private, der Rückzug in die Retro-Technik.
Du hast die Pager gesehen auf der Veranstaltung?
Nein.
Die Faxmaschinen, die wieder an den Start gedrückt.
Das ist ja geil.
Pager? Ja. Ja, da gibt es Menschen, die einfach, das ist so ein bisschen wie Biobauern, ne? So, Landwirtschaft jetzt irgendwie ist nicht mehr Handarbeit, ich muss nicht mehr irgendwie einzeln die Rüben rausholen, die gucken da irgendwie konsterniert, wie jetzt diese ganze Bewegung von Hipstern wieder aufs Land zieht und dort sich all den Kram wieder gibt, um dort ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Diese, die bekloppt, es gibt doch inzwischen einen Riesentrecker und irgendwie Chemie aus irgendwas. Und genauso ist jetzt drauf gucken, es gibt doch jetzt
wie noch.
Es gibt verschlüsselte Kommunikation, da muss man doch nicht auf den Pagern unverschlüsselt Dinge durch die Gegend und muss nicht darauf warten, dass die Faxverbindung abbricht, während man versucht, ein Dokument zu übertragen. Wo kommt diese Nostalgie für den Schmerz her? Also ich kann grob verstehen, dass irgendwie diese Technologie, die früher mal der heiße Scheiß war, jetzt so durchdrungen zu haben, dass man dort ein bisschen wie in der Matrix in der letzten Szene, ne, damit spielt und sich dann vor den Bullets wegbiegt, dass da was dabei ist, aber...
Tja, wir müssen das, glaube ich, sozusagen so ein bisschen im Geheimen lassen und wir kommen jetzt zum letzten Punkt, den wir uns vorgenommen haben. Der ist noch kürzer als die Überschrift für für Teil 2 und heißt Kapitalismus anzünden, irgendwas mit Omnibus.
Na dann
was, welche der beiden Dinge zuerst?
Lass uns Omnibusse anzünden.
Omnibusse anzünden, ja.
Nee, öffentlicher ich liebe öffentlichen Personennahverkehr, das war eine doofe Idee.
Hast du den Omnibus-Talk gehört?
Nein.
Okay, also für alle, die, ich vermute die Leute, sozusagen, das ist ja eine Live-Aufzeichnung, die hier sitzen, haben zumindest davon gehört, für alle, die vielleicht nicht. Die EU plant eine Gesetzgebung und Omnibus ist, grob gesagt, das Ding, man stimmt ein Gesetzespaket, wo verschiedene Dinge beschlossen werden und dann stimmt man die im Block ab. Und da kann man schön Sachen drin verstecken. Und das gibt es nicht nur im Digitalen, das gibt es auch im Digitalen. Darüber gab es. Und die planen gerade etwas, was sie irgendwie Vereinbarung nennen und was sie dann aber, was auch öffentlich gesagt wird, da gab es in dem Vortrag auch Zitate, eigentlich geht es um Deregulierung. Und im Digitalen ist das alles ganz fürchterlich irgendwie. Also das ist im Prinzip ist es Datenschutzgrundverordnung abschaffen.
Wann hat Deregulierung mal irgendwas Schlechtes gebracht?
Immer?
Oh ja, richtig. Also guck dir Großbritannien an jetzt.
Denen geht's auch voll gut.
Wann warst du das letzte Mal da?
Ich fahre da nicht mehr hin, weil es so schwierig ist einzureisen.
Ein Kumpel war da und hat sich das da angeguckt und meinte, dieses Land ist da so ein bisschen wie wir es früher noch aus den Regionen der DDR konnte, wo irgendwie wirklich sich niemand mehr schert, die grobe grundsätzliche Infrastruktur irgendwie am Leben zu halten. In weiten Teilen der Stadt London leben sie gerade noch von der Substanz, die sie da gebaut haben und niemand mehr hat so einen Drang oder Druck in so einer Gesellschaft, die gerade erodiert, sich da noch groß zu engagieren, wenn du nicht direkt Geld damit verdienen kannst, aber so Gemeinwesen ist dort quasi, gibt es da nicht mehr.
Jetzt, also ich sage jetzt mal, was despektierlich ist, sind sie selber schuld. Hätten ja anders abstimmen können. Das ist total gemein. Bitte nicht zitieren. Aber zurück zur EU. Ne? Wir haben ja sozusagen jetzt hier diese Entwicklung, also einerseits das weniger an Regulierung, was wir haben und was die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht wissen, ist, ich mache auch einen Jura-Podcast und wann immer wir da, also ich mache einen Jura-Podcast und ich moderiere das Chaos-Radio. In beiden Formaten wird aus der juristischen oder der sozusagen digital-aktivistischen Perspektive über EU-Gesetzgebung gesprochen. Und wenn ich sozusagen die Erkenntnisse des letzten Jahrzehnts zusammenfassen müsste, was ich da gelernt habe, ist handwerklich nicht immer ganz vorne. So ganz diplomatisch formuliert. So, und das Wenige, aber was da erreicht wurde, was eigentlich auch nicht so wenig ist, ist immer so ein bisschen Glas halb voll, halb leer. Also es ist halt nur ein halb volles Glas, muss man schon sagen, aber es ist halt auch halb voll so. Das soll jetzt wieder abgebaut werden. Gleichzeitig gibt es ja irgendwie Social Media bis 16 verbieten und Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung am besten auch noch. Was? Dann doch wieder Faxen oder was? Verschlüsselt, sollten wir mal an verschlüsselten Faxen arbeiten.
Das Ding ist, dass es da eine ganze Truppe gibt, die heißt Going Dark und die gehen die ganze Zeit daher, sind Zusammenschlüsse aus meistens Polizeien und Geheimdiensten, die die ganze Zeit die Alarmglocke schlagen, dass die ganzen Kriminellen sich ja einer Überwachung entziehen und man will ja eigentlich nur die Kriminellen überwachen, aber die verstecken sich, weil es so wenig Möglichkeiten gibt, hinter der Anonymität und hinter diesen ganzen datenschutzfreundlichen Regelungen und deswegen gehören die da teilweise zurückgedrängt, um wieder effektiver
da. Warte mal, es gibt eine Gruppierung von Sicherheitsbehörden, die sich unironisch Going Dark nennen? Nein, das ist nur das Motto, unter dem die agieren.
Nee, das ist wie Going Dark Working Group. Ich will jetzt nicht, hätte es nochmal nachlesen sollen.
Wir sind der besten vorbereitete Podcast seit 23 Jahren, den es gibt und deswegen heißen wir Omnibus Halbgarer Machenschaften.
Nee, die U-Bahn fuhr nicht, ich musste vorher
die U-Bahn, die Badehose ist schuld. Okay, aber es gibt sozusagen Menschen, die unironisch.
Es gibt Menschen, die unironisch, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist kein, die meinen das einfach, die gehen daher und warnen, dass wenn ihr so weitermacht, wenn ihr weiter diesen Datenschutz- und bürgerrechtsfreundlichen Kurs fahrt, dann sind wir blind im Netz und da hängt dann Going Dark dran.
Was machen wir da jetzt?
Was wir machen,
ich meine, du hast ja dann ab 49 C3 hast du ja sehr viel Zeit. Was macht man?
Also ich werde nicht in die EU-Politik gehen. Ich habe.
Das würde ich aber so feiern. Bitte mach das.
Nein, ich habe.
Ich möchte bitte den MEP Erdgeist in der Tagesschau sehen.
Es gibt so ein bisschen spitzzügigen Kommentar, dass wenn man im Chaos Computer Club zu alt wird, dann muss man in die Wahr-Holland-Stiftung gehen. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich, dass irgendwann, wenn man zu alt ist, um sich hier in der Politik zu engagieren, muss man dann auch...
Digitalkommissar Erdgeist, wäre das?
Nein, sehe ich aus wie der Amthor.
Jetzt Fangfrage, ich will nichts ohne meinen Anwalt sagen. Wo waren wir stehen geblieben?
Aber ich bin halt gespalten über diese EU. Sie bringt viele, viele Dinge und hilft uns, uns jetzt als Mitteleuropäer Teile dieses durch Kolonialisierung errungenen Vorsprungs einfach noch zu bewahren. Dass es uns jetzt in dieser Globalisierung nicht sofort ganz schlecht geht. Aber auf der anderen Seite, weißt du, da hängt auch Frontex dran. All die Dinge, wo wir ganz laut schreien, dass die USA an ihrer Südgrenze ganz garstige Dinge tut, muss man dann immer
nehmen. Aber dann ist ja sozusagen Kapitalismus anzünden doch die Lösung. Ne? Also weil die Art und Weise der Gesetzgebung in der EU, wie sie gerade passiert, passiert ja in der Art und Weise, weil es einen Rechtsruck gibt. Ne? Also EVP stimmt mit den Rechtsextremen zusammen ab. So, warum gibt es einen Rechtsruck? Einen Rechtsruck gibt es, also sagen zumindest die Politexperten, PolitologInnen, immer dann, wenn eine große Schere zwischen Arm und Reich gibt, kommt es zum gesellschaftlichen Shift, der einen Rechtsruck nach sich zieht. Warum ist das so? Weil wir Kapitalismus haben. Das ist doch einfach die logische Schlussfolgerung, oder nicht?
Also übersehe ich irgendwas?
Nein, auch schreib ein Buch. Ich habe gesagt, dass wir wie Lanz und Precht sein wollen. Also oder besser als Lanz und Precht.
Nein, aber ich weiß, du als Journalist darfst ja diese Dinge zusammenziehen. Ich als Nerd, ich habe zu viel Nerd-Hubris gesehen über die letzten Jahre, um zu begreifen, dass, weißt du, so ein bisschen der Gaza-Konflikt einfach ganz einfach, pass auf. Wenn Nerds erstmal anfangen
zu sagen. Aber warte, ich habe dazu noch so eine abstrakt politische Frage. Was ich mich manchmal frage, ist, in diesem ganzen Kampf um digitale Freiheit, ne, und Bürgerrechte und Datenschutz und so weiter und so fort, ich frage mich, ob man es da an der Stelle übertrieben hat, dass Kommunikation sozusagen unreguliert, also komplett unreguliert sein soll, weil das ganze Ding, was wir uns mit den sozialen Netzwerken eingefangen haben, ne, so dass da auf eine Art und Weise kommuniziert werden kann, wo die Netzwerke dann immer sagen, ja, Entschuldigung, also wir sind ja hier neutrale Carrier von Informationen, wir können ja nichts machen. Hat man sich das vielleicht auch dadurch mit eingetreten?
Ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort, weil erstmal
grob
Werkzeuge zu schaffen, die Kommunikation und Lernen und Lehren ermöglichen und von einem Modell ausgehend des mündigen Bürgers, der dieses Werkzeug benutzt, um sich politisch zu informieren und der Zeit investiert, ist vielleicht an einigen Stellen eine schöne bürgerliche Utopie und wird an vielen Stellen korrigiert, diese Hoffnung, dass die Bürger das tun, weil es vielleicht was dran ist an diesem Konzept dieser großen Volksparteien, die dann schon das Denken für einen Großteil der Bürger, die irgendwie nach so einem anstrengenden 10-Stunden-Tag die Zeit nicht mehr haben, sich dort politisch zu engagieren und dann im Zweifel sich von den sozialen Medien im Doomscrollen überzeugen lassen, dass jetzt so ein Brexit doch eine gute Idee ist, ist vielleicht ein Datenpunkt in die andere Richtung, aber das sind lauter Datenpunkte, wo ich nicht mal abschließend zu irgendeiner Meinung käme, die nicht nur sehr oberflächlich ist. Das heißt, ich habe da viele Gedanken und Ideen zu, aber so einfach würde ich diese Frage nicht beantworten können.
Vielleicht solltest du doch in die Politik gehen. Ich finde wirklich, dass es in der Politik mehr Menschen geben müsste, die, wenn man so eine Frage stellt, ne, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, wenn ihr Politiker in so politischen Interviews, Sommerinterviews, total fantastisches Beispiel, wenn ihr die guckt, dann ist das immer so, die ersten drei Sätze sind total inhaltsleer. Also wirklich, die kann man, wenn man die anguckt, das macht so Puff und ist alles weg. Dann kommt ein Absatz lang, das hat grob mit der Richtung zu tun, wiederholt oft die Frage oder sozusagen der inhaltliche Rahmen, in dem man sich bewegt, der meistens eh schon klar ist, vor allem, wenn man mit einem Interview steht. Und dann am Ende kommt eine Antwort, die so tut, als wüssten die, wovon sie reden, und als wäre das, was sie gerade sagen, eine Antwort. Und wenn stattdessen sozusagen sehr viel mehr Leute sagen, also das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und das sind die Rahmenbedingungen, von denen ich Bescheid weiß, aber im Prinzip kann ich das jetzt nicht sagen, das finde ich sehr fantastisch.
So was würde dann hart zusammengeschnitten werden und in 10 Tagen in dem Medienzyklus.
Ich sage nicht nur, dass es solche PolitikerInnen geben müsste, ich sage auch, dass es sozusagen Medienformate geben müsste, die auch sozusagen sowas.
Das war damals gang und gäbe. Hast du mal alte Politiker-Interviews geguckt, wenn irgendwie der Schmidt interviewt wurde und dann erstmal sich hinsetzt und dann halbe Minute Pause in so einem Interview. Oh Gott,
halbe Minute Pause.
Und das ist einfach so, du siehst, der muss nachdenken, der will eine wohlformulierte Antwort und der hat nicht einfach gleich, um die Zeit zu füllen und schon mal kompetent zu wirken, losgefaselt, sondern hat sich die Zeit genommen, diese Frage von allen. Das war ein Dokumente der Hochkultur. Lass uns die verlinken in den Shownotes.
Machen wir sozusagen. Und das ist übrigens auch, ne, also es wurden sehr, also Erklärungen aus der Ankündigung gewünscht. Und das ist sozusagen eine Erklärung. Ne? Wenn wir sagen, wir denken laut, ist es sozusagen auch der Kern des Formats, dass es eben nicht so ist, dass wir Dinge wissen. Das ist leider so, leider entspricht das auch und die Zeit ist vorbei.
So ein Zufall.
Ich möchte uns beglückwünschen. Wir haben uns wirklich an unser Zeitformat. Vielen Dank, Herr Gast, das war ein großes. Wir sind ja auf dem 39C3. Es sind tatsächlich Menschen im Raum. Wenn ihr Fragen habt an dieser Stelle, dann wäre die Gelegenheit, die zu stellen. Oder wenn ihr erzählen wollt, wo ihr rebelliert. Also sagen die Sinne. Also rebelliert nicht im Sinne von sozusagen wirklich was anzünden, meinetwegen auch das, sondern eher im Sinne sozusagen dieses Gefühl, der ich in dieser Welt der überkomplexen Digitaltechnologie, wo ist der Platz, wo ich gerade mir einen Raum schaffe, in dem ich sozusagen Dinge zerforschen kann oder in dem ich mich rabbit holen kann, in dem ich halt dieses Gefühl befriedige, ich glaube, es geht um Selbstwirksamkeit. Ist Rebellion einfach nur zu viel Energie im einem Zeitpunkt, wo man Selbstwirksamkeit erfahren möchte? Versteige ich mich gerade in psychologisierende Thesen, von denen ich keine Ahnung habe? Was bedeutet eigentlich die Zahl 23?
Ja, lass uns das im nächsten Podcast besprechen. Ich bereite dann mal was vor.
Welche bessere Folge als Folge 24 der Omnibus halbgarer Machenschaften gäbe es um, ja genau, machen wir dann. Aber gibt's von euch was? Ich habe, ist jetzt lustig, ne, sozusagen Podcast, quasi das die Audioformat von Social Media, möchte man meinen. Ich habe oft das Gefühl, dass meine Sendeformate so sehr einfach direktional sind. Aber da, eine Stimme aus dem Publikum erhebt sich.
Ja, hallo.
Hi. Hallo, unbekannte Frau aus dem Publikum.
Das ist eine Stargästin, die schon häufig in der Rechtsbelehrung zu Gast war.
Ah. Ja. Genau, unbekannterweise. Danke für das unterhaltsame Gespräch.
Sehr gerne, das war uns ein Vergnügen. Dankeschön für das Lob.
Ich habe etwas für mich seit gewisser Zeit, noch nicht so lange, festgestellt, dass mir das wichtig ist oder dass ich jetzt Menschen nach antifaschistisch und nicht antifaschistisch unterscheide und mein Privatleben und meine gute Zeit versuche ich mit Antifaschisten zu verbringen, dass das etwas ist, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine Kategorie hart ziehe. Das ist meine Rebellion zu dem, was ich mir und wir alle uns regelmäßig also anhören, ansehen müssen.
Rebellion im Sinne von sozusagen Rebellion gegen soziale Normen. Es hört sich an, sozusagen Rebellion gegen soziale Normen nett sein zu müssen, auch zu Faschisten. Sozusagen, die dagegen rebellierst du?
Nee, das ist nicht unbedingt, dass ich das dann unfreundlich mache, sondern ich gehe einfach nur mit denjenigen raus, weg oder bin nur da, wo ich sicher sein kann, dass ich in einem Umfeld bin, das antifaschistisch ist.
Das finde ich eine schöne Art der Rebellion und ich bin leider immer so problemorientiert beim über Themen nachdenken. Was mir an dieser Zeit so ein bisschen Angst macht, ist, dass es früher halt relativ einfach war, solche Leute zu erkennen.
Ja, es war die Norm einfach. Ich hatte da zum Jahresrückblick des CCC noch ein Wahlwerbeplakat der CDU aus 1948 war das, wo sie einfach selbstverständlich meinten, Antifaschistinnen, bekennt euch zur CDU. So, ihr seid bei uns zu Hause. Und das ist, ja, das war damals gesellschaftlicher Konsens und das ist jetzt plötzlich ein rebellischer Akt, und man auf Listen landet, wenn man sich antifaschistisch engagiert. Dass das jetzt wieder zum Akt der Rebellion ist, ist eigentlich ein trauriges oder bitteres Zeichen der Zeit.
zu dem Zeitpunkt, also der Kontrapunkt tatsächlich ist ein anderer Vortrag hier vom 39C3, Zentrum der politischen Schönheit, kann ich auch sehr empfehlen, aber die Reaktion oder beziehungsweise der Vorwurf des Berliner CDU-Bürgermeisters, dass das Aufstellen einer Statue eines von einem Nazi ermordeten CDU-Politikers eine Instrumentalisierung des Opfers wäre, finde ich auch fantastisch.
Die hätten einfach selber diese Statue aufstellen sollen, dass sie das Andenken nicht also, selber würdigen.
Also ja, also alles ja, aber wie kannst du denn überhaupt auf die Idee kommen, das zu sagen? Also sagen, welche Art von Gedankenakrobatik musst du da fahren? Ich bin wirklich... Ich bin
auch ratlos, aber deswegen sind wir nicht in der Politik, sondern sitzen und denken laut.
Ja, aber es ist, ich wollte vorhin noch sagen, das ist halt so mega das Klischee, ne? So weiße alte Männer sitzen sich hin und sprechen im Mikrofon und es tut mir ein bisschen leid, aber andererseits macht es zu viel Spaß, um es nicht zu tun. Aber hier sozusagen, ich pflege das in dieser Art von Podcast immer zu sagen, bevor ihr uns hört, hört was anderes. Es gibt sozusagen sehr viele gute Sachen. Also vor uns zum Beispiel der Zellkultur-Podcast, der hat jetzt eine lange Pause, der kommt jetzt wieder. Das sind zwei sehr engagierte und vor allem inhaltlich fitte Frauen, die so aus dem Bereich Medizin, Biologie, Pharma-Dinge erzählen. Man kann beim Kongress nicht unwichtig was über Koffein und Alkoholkonsum lernen und wann das vielleicht zu viel ist und so. Also hört lieber das, bevor ihr alten weißen Männern zuhört, aber rebelliert auf jeden Fall.
Vielleicht haben wir jetzt die Gelegenheit nochmal rauszufinden, wie so die Netze aussehen von wer Ohm hört, hört auch was. Vielleicht wäre ja noch mal spannend zu fragen, welche Podcasts sonst
noch. Da ist noch eine Stimme aus dem Publikum. Die nehmen wir mit. Hallo, vielen Dank für den interessanten Podcast. Ich habe euch währenddessen jetzt abonniert. Ich könnte euch vorher nicht. Super.
Hey!
Ich möchte gerne an den Antifaschismus noch mal anknüpfen. Ich persönlich frage mich, es gibt ja die Antifa als Gruppe, also Menschen, die dann Autos anzünden von gewissen anderen Menschen oder, ne? Das kennt man ja, die Thematik ist wahrscheinlich verbreitet, ich bin da aber noch unbedarft. Wie kann man da so als Best Practice argumentieren, wenn Leute sagen, was, du bist Antifaschist, dann bist du also dafür, dass die die Autos anzünden und so. Wie macht ihr das kurz und knapp und präzise, dass man solchen Argumentationen widerspricht?
Nee, das ist also sagen, in deiner Frage ist schon das Missverständnis. Ne? Und ich möchte die Analogie zum CCC ziehen. Also für sozusagen, wenn man keine Ahnung hat und CCC hört oder Antifa, das ist wirklich sozusagen, das Beispiel ist wirklich austauschbar, dann denkt man, das ist ein Konstrukt oder eine Institution. Und das ist es nicht. Und dann sozusagen, damit endet der Vergleich. CCC ist sozusagen eine Form, wo sie Individuen zusammenfinden, die aber innen drin sozusagen wie ein Ameisenhaufen sind, ohne die Koordination, die Ameisen untereinander haben. ich ziehe jetzt ein bisschen drüber. Ist egal. Und Antifa ist tatsächlich eine Einstellung. So, es gibt Menschen, die von sich sagen, sie sind antifaschistisch und die Autos anzünden. Aber nicht Antifa zünden Autos an, sondern Antifa ist Antifaschismus. So, das ist natürlich alles immer so, kommt drauf an, muss man im Einzelfall sehen und so weiter und so fort. Aber das ist das große Missverständnis. Anonymous wäre auch so
ein Ding. Genau, Anonymous ist das klassische Beispiel. Dass einfach diese, was als die Antifa bezeichnet wird und am Ende dann auch wieder in diesen Scherzen mit, ja, bei der Antifa GmbH sich da irgendwie die Demogelder abholen.
Habe ich vergessen.
Ist genau das dann einmal zu Ende gedacht, dass einfach nur ein loser Mantel, den sich jeder einfach immer wieder nimmt, wenn er gerne antifaschistische Aktionen, was meistens gewaltfreie sind, irgendwo demonstrieren zu gehen, sich gegen Nazi-Aufmärsche zu stellen oder Menschen anzusprechen, die sich gerade im Ton vergreifen. Das ist quasi antifaschistische Arbeit und dann Antifa selber, wer das so benutzt, der als Vorwurf entblößt sich eigentlich auch da gerade selber, dass er schon mit diesem Label bestimmte Konnotationen mit wecken möchte, die dann da drin stecken, das ist ja.
Ja, es gäbe noch so einen Seitenschrank, den wir aufmachen könnten, wenn wir jetzt mehr als 2 Minuten Zeit hätten, dass, also woher kommt Gewalt in der antifaschistischen Arbeit und hängt das möglicherweise damit zusammen, dass der Staat, dessen eigentlich Grundaufgabe Antifaschismus wäre, das so oft vernachlässigt, dass es möglicherweise manchmal darin endet und so weiter und so fort, aber das führt jetzt zu weit. Letzte Wortmeldung, 30 Sekunden, go. Ach so, ich hatte gesehen, dass das Mikro wurde jemandem gegeben.
Mir schon wieder. Ich wollte nur sagen, dass Gewalt ja nicht zuordnenbar ist zu einer bestimmten Gruppe. Also auch Tänzer oder BasketballspielerInnen etc. Also da gibt's, also es hat, man kann immer und sollte immer meiner Meinung nach Gewalt ablehnen. Und ich denke, die allermeisten Antifaschisten lehnen Gewalt ab. Aber egal, wo man sich gesellschaftlich bewegt, es gibt immer auch Straftäter, es gibt auch immer Lügner, es gibt auch schlechte Menschen. Es gibt kein Label, wo nur gute Menschen dazu gehören. Und, also außer natürlich der CCC.
Nur gute Menschen sind in diesem Saal, postuliere ich jetzt mal. Gönnt euch mal einen Applaus, ihr guten Menschen. Das habt ihr gut gemacht. Sehr schön. Das soll es gewesen sein für die Folge 23 des Omnibus Halbgarer Machenschaften.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder oder wie läuft es?
Wir müssen noch 7 produzieren. Wir haben wie viele Tage noch?
Ich muss sagen, an der Stelle fällt mir leider gerade auf, dass ich in dieser Minute noch reinbekommen habe, dass ich einen dringenden Termin habe. Sorry.
Na dann, Musik ab.